Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Bei uns geht's um das Arzthaftungsrecht.
Und das ist auch ganz wichtig so. Neuer Fall, neues Glück, würde ich ehrlich gesagt gerne mal sagen. Aber bei uns ist es ja leider immer eher neuer Fall, neues Unglück. Peter, warum machen wir nicht endlich mal was über Einhörner? Was Schönes, was Buntes, was Tolles.
Das ist ganz einfach, weil die in meiner Kanzlei einfach zu selten zu Gast sind.
Schade.
Ja, kommt bestimmt auch noch.
Verdammt. Ja, es sind halt teilweise wirklich harte Fälle, die wir haben, aber darüber wollen wir sprechen mit euch. Und Lob gibt es von euch da draußen ganz viel. Vielen Dank dafür. Ihr haltet Peter schön auf Betriebstemperatur, weil du checkst für uns ja alle Mails, die reinkommen. Die kommen unter info@tatort-krankenhaus.de und du hast gut zu tun, hörte ich. Teilweise schickt ihr uns eure kompletten Krankengeschichten ja schon.
Ja, die Fälle nehmen immer mehr zu. Wir versuchen auch alle zu beantworten. Wenn der ein oder andere uns mal durchgeht, seht uns das bitte nach. Wir können nicht alles beantworten, aber wir versuchen schon so gut wie möglich die aufgeworfenen Fragen zu beantworten oder hier im Podcast auch zu besprechen.
Das geht ja teilweise schon wirklich, das wird ja schon ganz intim, dass uns Leute wirklich so ihre persönlichen Leidensgeschichten erzählen und was sie im Krankenhaus erlebt haben. Und Martina schreibt zum Beispiel, sie hätte unseren Podcast gerne damals schon gehabt, als sie nämlich eine schlimme Geschichte im Krankenhaus, das vertiefe jetzt nicht, erlebt hat. Sie sagte, schade, dass ich euch da noch nicht kannte. Ich wäre ganz anders an die Sache rangegangen. Ich glaube, das klingelt jetzt so bei mehreren Leuten, dass diese Hürde jetzt nicht mehr so hoch ist, da vielleicht doch mal kritisch nachzufragen, ob das alles so rechtens war.
Das zum einen und zum anderen vielleicht noch einen Schritt zurück, dass der ein oder andere Fall vielleicht ganz verhindert wird, indem man sich jetzt Kenntnisse anschafft, die einem helfen, zu vermeiden, dass es zu einem Fehler kommt.
Johanna hat uns geschrieben, ich bin Krankenpflegerin, eine vom Fach, und sie schreibt, sie findet unseren Podcast super. Sie stört es auch nicht, dass wir medizinische Laien sind und findet, dass wir das doch immer ganz richtig einordnen. Puh, vielen Dank dafür, Johanna. Und sie hat eine Frage zu der Folge mit der schlimmen Geburt. Und die Frage finde ich so spannend von Johanna. Sie sagt, wenn ich mich jetzt in so einer Lage befinden würde, im Kreißsaal, wo man ja auch ausgeliefert ist, ob sie da das Recht hätte, einen Notarzt zu rufen oder überhaupt einen anderen Arzt oder im Zweifel sogar die Polizei zu rufen, wenn sie das Gefühl hat, ich werde hier gerade ganz schlimm behandelt, hier stimmt was nicht.
Das ist natürlich eine schwierig zu beantwortende Frage. Gerade an der Umsetzbarkeit wird es wahrscheinlich hapern, weil man ja nicht mit Telefon, mit Handy auf der Liege bei der Geburt liegt. Also das wird schon schwierig sein. Generell kann man zu jeder Zeit immer auch einen anderen Arzt rufen oder ja, vielleicht sogar gar mal die Polizei. Ob die dann kommen werden, das ist mehr als fraglich.
Also ich kenne es, also habe ich auch noch nie von gehört.
Nein, es ist eher theoretischer ja. Natur. Aber was dahinter steckt, man kann sehr, sehr deutlich machen und sollte das auch, wenn man eine andere Auffassung ist und dann muss der Arzt, die Ärztin müssen einem erklären, warum jenes und dieses gemacht wird. Das ist immer ganz, ganz wichtig.
Johanne, danke auf jeden Fall für diese interessante Frage. Auf die war ich so auch noch nicht gekommen. Ihr könnt uns gerne weiter Mails schicken. Wie gesagt, Peter ist da auf Betriebstemperatur. Dem soll ja nicht langweilig werden. info@tatort-krankenhaus.de. So, und jetzt lade ich euch ein, mit uns den Fall von Victoria zu verfolgen. Victoria ist 49 Jahre jung. Betonung absolut hier auf jung, weil das ist zum einen auch mein Alter. Und Victoria ist eine aktive Frau. Die geht ins Fitnessstudio, schmeißt den Haushalt. Zwei ihrer drei Kinder wohnen noch zu Hause. Und halbtags arbeitet sie als Helferin in einer Zahnarztpraxis. Dort und auch privat trägt Victoria bequeme Schuhe. Also sie hat schon seit Jahren überhaupt keine Lust mehr, sich in unbequeme Absatzschuhe zu zwängen. Und trotzdem schmerzt seit ein paar Tagen ihr linker Fuß. Und so ein richtiger Schmerz ist das eigentlich gar nicht. Vielmehr fühlt sich der Fuß kalt an. Hauptsächlich im kleinen Zeh auch taub. Victoria macht sich erst keine großen Gedanken. Würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen. Kalte Füße haben wir Mädels ja gelegentlich gerne mal. Da ist halt vielleicht mal gerade der Fuß schlecht durchblutet oder eingeschlafen, erstmal nichts Wildes. Victoria findet's auch erstmal nur unangenehm. Sie massiert ihren Fuß, nimmt eine Wärmflasche. Aber dieses Kälte- und auch Taubheitsgefühl ist auch nach 10 Tagen immer noch da. Victoria macht einen Termin bei ihrem Hausarzt. Der stellt per Sonographie fest, dass eine große Arterie im Unterschenkel verschlossen ist. Mit dieser Diagnose wird Victoria in einer regionalen kardiologischen Klinik aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch nicht mehr nur ihr Fuß, sondern das komplette linke Bein ist mittlerweile deutlich kühler, blasser und auch schmerzempfindlicher als das rechte Bein. Am selben Tag wird bei ihr eine Angiografie durchgeführt. Das ist auch wieder so ein bildgebendes Verfahren, bei dem die Blutgefäße dargestellt werden. Und auch hier lautet der Befund Arterienverschluss. Möglicherweise durch, wird das jetzt französisch ausgesprochen?
Compartment? Durch, nee, durch. D-U-R-C-H, durch.
Compartment-Syndrom.
Compartment.
Also Englisch, Deutsch?
Compartment-Syndrom.
Wieso ja. Dachte ich, das wird Compartment gesagt?
Compartment-Syndrom.
Ah, Titaleur. Compartment-Syndrom. Okay, du glaubst aber doch wohl nicht, dass ich mir gemerkt hätte, was das ist.
Also das Compartment-Syndrom, das wird auch Muskelkompressionssyndrom genannt. Da gibt es einen erhöhten Gewebedruck, ich sag's jetzt mal verkürzt, der zu einer Verminderung der Gewebedurchblutung führt. Und dadurch können Störungen im Bereich des Gewebes oder auch von Organen resultieren.
Dieser Verdacht steht hier also im Raum. Victoria wird mit einer sogenannten Lysetherapie behandelt. Auch da haben wir bei dir schon von gehört. Die brechen die Ärzte allerdings ab, denn die Wundverhältnisse bei Victoria sind zu ausgedehnt. Und jetzt behandelt man sie intravenös mit Heparin. Wir machen wieder einen kleinen Erklärungsschlenker. Peter, wenn du so freundlich wärst, uns hier auch auf Pferd zu helfen. Was ist die Lyse? Warum wurde die abgebrochen? Warum dann Heparin?
Ja, also Heparin ist ein Blutverdünner und eine Lysetherapie wird bei Blutgerinnseln und Gefäßverschlüssen eingesetzt, um da wieder einen Durchlauf zu erreichen.
Was aber so auf dem Weg mit der Lyse nicht funktioniert hat.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Da brauche ich so ein Monokel. Das ist richtig. Alles klar. Es soll auf das Gleiche hinauskommen, nämlich diesen Arterienverschluss wieder zu öffnen. Leider ist es aber völlig egal, welche Methode die Ärzte hier bisher versuchen. Auch am nächsten Tag besteht nach wie vor der Arterienverschluss in Victorias Bein. Da sich auch am Folgetag ein weiterer Arterienverschluss zeigt, wird ein sogenannter Venenbypass implantiert. Dadurch bessert sich der Zustand fürs Erste. Einige Tage später allerdings kommt es wieder zu einer Verschlechterung des Zustandes. Sie hat wieder starke Schmerzattacken. Es gibt Verfärbungen im Bereich des linken Beines. Und in der Folgezeit werden noch weitere Angiografien durchgeführt. Und die ergeben jetzt auch den Verschluss des gelegten Bypasses. Also Peter, mittlerweile möchte ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie es Victoria mittlerweile geht. Also die muss ja unglaublich verunsichert sein und verängstigt. Da hilft nichts. Die Ärzte stoßen an ihre Grenzen. Und sie halten es für klug, Victoria jetzt dann auch in eine spezielle Klinik für Gefäßchirurgie zu verlegen. Auch dort wird eine Angiografie durchgeführt, die leider das nächste schlechte Ergebnis offenbart. Es gibt einen weiteren Gefäßverschluss in ihrem Bein. Zu diesem Zeitpunkt erfolgen noch weitere verschiedene therapeutische Maßnahmen, auf die wir an dieser Stelle jetzt nicht weiter eingehen. Die sind für den Fall jetzt auch nicht ganz relevant. Und leider muss man sagen, sind auch die Gefäßexperten nicht in der Lage, Victorias Zustand zu verbessern. Es ist ihnen nicht möglich, für eine ausreichende Durchblutung in ihrem linken Unterschenkel zu sorgen. Es bleibt ihnen nur eine letzte Maßnahme und die trifft Victoria wie ein Donnerschlag. Sie müssen nur wenige Tage später ihr Bein ab dem Oberschenkel amputieren. Das ist so ein Fall, den du in einer unserer Folge schon mal angesprochen hast. Also Patient kommt so mit kleinen Wehwehchen. In Victorias Fall war es ein kalter Fuß und ein kleiner Zeh mit Taubheitsgefühl. Und dann wird da so eine große Sache raus. Und du hast mit diesen Menschen ja direkten Kontakt. Wie gehen die mit sowas um?
Sehr unterschiedlich. Im Endeffekt sind die meisten glücklich, dass, ja, so schlimm es auch ist, mit der Amputation doch ihr Leben gerettet wird. Mhm. Weil Wenn man nicht amputiert hätte, wären sie daran verstorben. Es hätte sich ja weiter fortgepflanzt und das überlebt man dann entsprechend nicht. Aber es braucht natürlich eine sehr, sehr lange Zeit, bis man sich daran gewöhnt, dass man ein oder vielleicht auch mehrere Körperteile verloren hat. Mhm. Ja, das ist nicht leicht. Auch von der psychischen Konstellation her ist es nicht einfach, damit umzugehen.
Und dann ist natürlich auch noch die entscheidende Frage, wie bist du mit diesem Fall umgegangen? Also ich weiß, es gab im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens und auch schon vor der Verhandlung diverse Sachverständigengutachten, die da eingeholt wurden. Und die kamen alle zum selben Ergebnis. Und zwar, dass hier an mehreren Stellen Fehler gemacht wurden. So, und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Angefangen bei der Lysetherapie, also mit Hilfe eines Katheters den Blutfluss wiederherzustellen. Da war schon was falsch.
Ja, letztendlich haben alle medizinischen Sachverständigen, die involviert gewesen sind, unisono gesagt, man hätte anstatt der Lysetherapie die sofortige operative Entfernung des Thrombus, also des Blutgerinnsels, aus dem Blutgefäß veranlassen müssen. Es war schlichtweg ein Fehler, die Lysetherapie bei dieser Konstellation zu machen. Und auch die intravenöse Heparingabe war auch in dieser Form nicht zielführend, so die Sachverständigen. Auch später der im Prozess involvierte Sachverständige hat das nochmal bestätigt. Ein weiterer Fehler, der festgestellt worden ist, war, dass ausschließlich eine konservative Therapie durchgeführt worden ist mittels Heparanisierung. Da ist ja auch keine Verbesserung des Lokalbefundes eingetreten. Auch zu diesem Zeitpunkt hätte man unbedingt operieren müssen.
Also die Fehler reihen sich anhand des Gutachtens ja auf wie Perlen auf der Schnur, denn auch der später gelegte Bypass verlief nicht ordnungsgemäß. Was passte denn da nicht?
Und zwar stellte sich heraus, und das war nach Ansicht gerade des gerichtlich bestellten Sachverständigen, ein sogenannter grober Fehler, ein Fehler, der schlechterdings nicht mehr verständlich ist, nämlich der implantierte Bypass wurde an die falsche Stelle implantiert.
Oh nein.
Ja, das ist etwas, was wirklich nicht vorkommen darf, so auch die medizinischen Sachverständigen allesamt, die gesagt haben, Mensch, das darf doch nicht sein, dass der eine völlig falsche Stelle implantiert wird. Mhm. Und das war auch als grober Fehler dann auch gerichtlicherseits später festgestellt worden.
Und das führte letztendlich dazu, dass das Bein von Victoria nicht mehr gerettet werden und amputiert werden musste. Das Leben, das Victoria nach der Oberschenkelamputation führt, ist auch sehr eingeschränkt, kann man sich vorstellen. Sie kann nicht mehr arbeiten, ihren Hobbys nicht mehr nachgehen, wie Radfahren, Schwimmen, Wandern, Spazierengehen, Tanzen, Urlaube traut sie sich auch nicht mehr zu. Und sie hat halt einfach auch ständig Schmerzen. Zum einen ist da der Phantomschmerz, also sie spürt das Bein, das gar nicht mehr da ist. Weil sie auf Krücken laufen muss, beklagt sie chronisch gewordene Belastungsschmerzen mit chronischen Entzündungen der Handgelenke, Ellbogen, Schultergelenke, es wird ja alles belastet. Und in ihrer Wirbelsäule ist ein chronisches Schmerzsyndrom entstanden, das sie ja auch absolut plagt. Psychisch hat ihre Situation, das hast du vorhin schon kurz angesprochen, sie natürlich auch sehr mitgenommen. Sie ist depressiv geworden und sie ist natürlich auch pflegebedürftig. Und der Verlust ihrer Selbstständigkeit belastet Victoria sehr.
Ja, das ist sehr häufig, was man verkennt. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen gesetzt, die Amputation. Da hängt ja vieles dran, wie du jetzt beschrieben hast. Dann gibt's eine Schonhaltung, die man einnimmt. Dadurch nimmt der Rücken Schaden, die Hüfte nimmt Schaden und so weiter und so fort. Da hängt eine ganze Kette dran an weiteren Erkrankungen. Und die Psyche, die du richtigerweise auch angesprochen hast, ist oftmals auch sehr schwer tangiert und braucht auch ihre Zeit, um sich erholen zu können.
Ja, glücklicherweise lebt sie mit ihrem damals 16-jährigen Sohn zusammen. Der nimmt ihr sehr viele Haushaltstätigkeiten ab, unterstützt sie, wo er nur kann. Sie hat noch einen weiteren Sohn, der hat eine eigene Wohnung, kommt aber auch so oft wie möglich vorbei, um seiner Mutter zu helfen. Also ich denke, wir können alle mitfühlen, wie schwierig das sein muss, so ein Schicksal anzunehmen. Und wir können uns auch vorstellen, dass in Victorias Leben jetzt sehr viele Dinge auch viel Geld kosten, Peter. Und sie hat Geld bekommen.
Ja, sie hat Geld bekommen. Wir haben uns vor Gericht letztendlich, leider mussten wir wieder klagen und konnten es nicht außergerichtlich erledigen, weil die Gegenseite nicht verhandlungsbereit war oder regulierungsbereit war. Wir haben uns dann gerichtlich verglichen auf Vorschlag des Gerichts. Und nach langwierigen Verhandlungen, die wir dann ausgerichtlich weitergeführt haben, haben wir uns auf eine Summe von 550.000 Euro, also mehr als eine halbe Millionen Euro verständigt und diese hat dann die geschädigte Victoria auch erhalten.
Also das ist in dem Bereich schon eine wirklich hohe Summe, wenn ich das so vergleiche, mit anderen Fällen vergleiche, die du uns schon vorgestellt hast. Also 500.000 ist da schon hoch.
Ja, das ist aber nicht das Schmerzensgeld. Man muss sich vorstellen, Schmerzensgeld war auf Vorschlag des Gerichts 65.000 Euro. Also für ein Bein, das man verloren hat, ist wirklich nicht die Welt. Also die weiteren Beträge von knapp 500.000 dann waren für den Pflegemehraufwand, den sie hatte, für den Haushaltsführungsschaden, den sie erlitten hat, Umbau der Wohnung, die sie bewohnt hatte. All dies macht eigentlich den Löwenanteil dieses Betrages aus.
Wir kriegen viele Rückmeldungen und da ist oft die Frage dabei, was denn dann eigentlich mit den behandelnden Ärzten passiert ist, die jetzt einen Fehler gemacht haben. Eine Frage, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem sie kam, war, ob der Arzt denn jetzt überhaupt noch arbeiten darf.
Ja, die Frage kam von recht vielen, nicht speziell in diesem Fall, aber auch in anderen Fällen. Wie ist es denn, wird dem die Approbation entzogen?
Genau.
Darf der vielleicht gar nicht mehr als Arzt tätig werden? Ja, all denen sei gesagt, das ist ganz, ganz selten, dass die Approbation entzogen wird. Meistens nur, wenn man, was ja ganz selten ist, vorsätzlich handelt als Arzt oder wenn es wirklich x-mal vorkommt, dass jemand größeren Schaden nimmt. Sonst passiert das schlichtweg nicht. Man muss ja auch sehen, das kommt ja dann einem Berufsverbot gleich. Wenn man keine Approbation mehr hat, darf man als Arzt nicht tätig sein. Und darum muss das schon eine hohe Hürde sein. Aber in vielen Fällen ist es für die Patienten nicht verständlich, dass Ärzte noch tätig sein dürfen. Ich halte es für richtig, dass die Hürde sehr hoch ist, weil da muss schon einiges passieren, damit man wirklich jemanden ein Berufsverbot auf Dauer erteilen sollte.
Peter, bei den vielen, vielen Fällen, die du als Fachanwalt betreut hast, ist der Fall von Victoria einer von vielen oder aus deiner Sicht ist der besonders tragisch?
Ja, die Schicksale sind recht unterschiedlich. Für viele ist es das Schlimmste, im Rollstuhl zu sitzen, querschnittsgelähmt zu sein. Für andere ist es dramatischer, ein Bein zu verlieren oder einen Arm zu verlieren. Also es ist recht unterschiedlich. Wir haben wirklich von bis, also von der leichtesten Schädigung bis zur schwersten, vielleicht der Tod oder bis zur schwersten Schädigung, was Rückenmarksverletzungen anbelangt, dass man vielleicht ab C1, also quasi von ganz oben gelähmt ist und weder Arme noch Beine bewegen kann. Egal wie, in allen Fällen sagen die Mandanten, ich wäre lieber gesund und würde auf das Geld verzichten. Und es geht auch jeder anders mit diesem Schicksal um. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Das ist sehr individuell. Es gibt sehr starke Persönlichkeiten, das sage ich ganz wertfrei. Und es gibt Persönlichkeiten, die da länger dran zu knapsen haben, auch in psychischer Hinsicht. Da sind wir Menschen einfach unterschiedlich ausgestaltet und gehen auch dementsprechend unterschiedlich damit um.
Peter, danke schön für den Fall, den du uns heute mitgebracht hast. Ich freue mich auf den nächsten Fall, den wir hier besprechen. Und ihr zu Hause bleibt bitte gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.